ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Kurt Elzermann, hallo und herzlich willkommen. Und ich freue mich heute ganz besonders, weil unser Gast, der hier bei mir ist, der ist wahnsinnig beschäftigt. Also er macht unendlich viel, dreht, macht Hörbücher, spielt im Theater. Und ich wollte ihn schon so lange mal einladen und es hat überhaupt niemals geklappt. Es lag nicht an dir, es lag einfach an dieser unglaublichen Arbeitslust bei dir. Jetzt gibt es einen schönen Anlass und da konntest du auch gar nicht Nein sagen, denn es wird ein Weihnachtsfilm ins Fernsehen kommen. Läuft am 18. Dezember, also kurz vor Weihnachten, ist eine MDR-Produktion. Also zusammen mit dem österreichischen Rundfunk, dem ORF. Und da spielt er keinen geringeren als Johann Sebastian Bach. Und da konnte man nicht mehr Nein sagen, sondern da hast du sofort gesagt, ich komme gern. Und wir reden nicht nur über diesen Film Bach, ein Weihnachtswunder, sondern überhaupt über dein umfangreiches Leben und Werk. Und ich freue mich sehr und grüße ihn ganz herzlich. Bei uns zu Gast David Stresow. Hallo.
Hallo, Knut.
Sicherlich einer der beliebtesten Schauspieler seiner Generation, den jeder kennt, weil man kann dir auch gar nicht entgehen. Du hast in so vielen Fernsehfilmen mitgemacht, auch Fernsehserien, warst Ermittler, bist eben, wie gesagt, immer auch in großen, wichtigen Kinofilmen zu sehen. Aber ich denke mir, wenn ich mir alles so ansehe, was du gemacht hast, der Bach, das ist nochmal ein richtiger Knaller. Wie war es, als sie dich angerufen haben und gesagt haben, ach, würdest du gerne mal den größten Komponisten aller Zeiten spielen?
Ja, also der Produzent Ernst Ludwig Ganzert rief mich an von der Icon. Und wir hatten schon eine kleine Geschichte miteinander. Wir haben schon den Luther-Film zusammen gemacht. Und dieses Mal rief er mich an und sagte, also ich würde ganz gerne dich vorschlagen für eine Rolle, wieder einer historischen Persönlichkeit, weißt du, was hältst du davon, den Johann Sebastian Bach zu spielen? Und ich dachte für den ersten Moment so, nee, das kann ja jetzt nicht wahr sein, das ist ja Wahnsinn. Und dann erzählte er mir so ein bisschen, was der Film erzählen sollte, dass es um die Entstehung des Weihnachtsoratoriums ginge und dass die Dreharbeiten in 2 Monaten beginnen würden und so. Und dann hat es natürlich erstmal angefangen bei mir zu rattern, was muss ich jetzt für die Rolle tun? Also abgesehen davon, dass ich szenisch und alles, was das Drehbuch hergibt, umsetze, waren das verschiedene Herausforderungen. Also ich habe angefangen, Unterricht im Dirigieren zu nehmen, denn es war im Drehbuch fest verankert, dass diese Premiere natürlich vom Bach selbst dirigiert wird. Und ich habe angefangen, den Körper zu verändern, denn ich habe wirklich mir 20 Kilo draufgepackt. Der Johann Sebastian Bach hat in seiner Zeit einfach den ganzen Tag über Bier getrunken. Das war damals sauberer als Wasser. Und dann da war der wirklich auch sehr korpulent, hat sehr gern gegessen. Ja, dann habe ich mir diese 20 Kilo drauf geschafft. Und dann habe ich diese wunderbare Dreharbeit hinter mich gebracht. Und das Besondere war an diesem Projekt natürlich auch noch, dass mein Sohn Ludwig, mittlerweile fast 27 Jahre alt, dass der den Karl Philipp Emanuel gespielt hat. Dass der, als das Angebot kam oder die Nachfrage, ob er Lust hätte, nicht lange gezögert und gezaudert. Wir haben kurz telefoniert. Ich habe gesagt, es wäre ganz, ganz toll. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei wärst. Und er hat dann zugesagt und das, ja, bereut er, glaube ich, bis heute nicht.
Und ich kann unseren Hörern noch versichern, die dich jetzt nicht sehen können, 17 Kilo sind bereits wieder runter von den 20, was ja die größere Leistung ist.
Ja, absolut. Dieses Jahr.
Das kann
ich auch. Ja, dieses Jahr stand wirklich im Sternzeichen des Abnehmens und das war wirklich nicht einfach.
Aber dieses Jahr steht eben auch unter der Sonne von Johann Sebastian Bach und wir werden natürlich gerade über diesen Film intensiv reden, aber eben auch über andere schöne Rollen, die du gespielt hast. David Stresow, der jetzt die schöne Aufgabe hatte, Johann Sebastian Bach zu spielen für den Film Bach, ein Weihnachtswunder, Regie Florian Baxmeier. Und du hast ja schon gesagt, du hast dir da sehr viele Dinge auch angeeignet, dirigieren zum Beispiel. Ich habe die Szene auch schon gesehen oder überhaupt den ganzen Film schon gesehen, finde das auch total toll. Du stehst ja vor den Thomanern, das darf man nicht vergessen, nicht direkt in der Thomaskirche.
Nein, das war in Merseburg im Dom, vor dieser unglaublich tollen Orgel, an der schon Liszt gespielt hat, also unglaublich toller Ort, auf der Empore und es war das Orchester natürlich in historischen Kostümen und die originalen Thomanerknaben, die standen auf der Empore und ich habe den Beginn dieses Oratoriums dirigieren dürfen mit den Pauken am Anfang und dann den Einsätzen des Chors und das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis.
Das war trotzdem Playback, also es lief dann sozusagen...
Ja, aber wir haben auch mal das Playback ausgeschaltet und dann habe ich mal das wirklich 1:1 versucht und dirigiert. Und es klappte wirklich sehr, sehr gut.
Was ist das für ein Gefühl?
Ach, ein unglaublich berührendes emotionales Gefühl. Wir hatten unsere Produzentin von der Icon, die saß unten an der Combo, also an der Ausspielung am Bildschirm. Mhm. Die kam mit Tränen in den Augen auf die Empore und sagte, oh, das ist so, oh Gott, das ist so schön.
Wir alle haben das Weihnachtsoratorium in uns. Wir alle tragen diese Melodie in uns und wenn diese Pauken ertönen, dann fängt Weihnachten für mich überhaupt erst an. Also
ja.
Vorher ist überhaupt noch keine Weihnachtsstimmung. Also ja. Insofern kann ich diese Berührung auch sehr, sehr gut verstehen. Nun hast du ja, wollen wir nicht vergessen, eine große musikalische Vorbildung. Also letztlich kommst du ja von der Musik.
Ja, ich habe sehr, sehr früh angefangen, schon Geige zu spielen mit 6. Das hat mir damals noch nicht so großen Spaß gemacht. Das war im Osten unter einer ziemlich hohen Erwartungsdruck und Leistungsdruck. Mhm. Ich hatte wahnsinnig viele Vorspiele am Konservatorium. Ich war jedes Mal aufgeregt. Die Leute saßen im Publikum, die Eltern der anderen Schüler. Und ich war immer unglaublich aufgeregt. Es war ziemlich ein Horror, dass ich mal Schauspieler werden würde und auf Bühnen gehen würde und vor Leuten spiele oder mit auswendig gelerntem Text mich vor Leute traue. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Und gut, dann habe ich irgendwann angefangen mit 14 in einer Folk-Punk-Band zu spielen. Wir haben so die Pogues gecovert und auch so Folkmusik gemacht. Auf den Straßen teilweise auch. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich war 14, ich war der Jüngste, ich war der Einzige, der Noten konnte und die anderen waren sehr wohlwollend mir gegenüber. Und dann habe ich angefangen auch parallel die Mandoline zu spielen und die Gitarre. Und an der Gitarre habe ich mich da so ein bisschen aufgehängt, weil das habe ich dann angefangen zu studieren, als meine Lehre nach der Wende in die Brüche ging, weil der Betrieb eben pleite ging. Goldschmied wollte ich werden, sollte ich werden.
Auch nicht schlecht.
Eine sehr schöne Lehre. Die einzige da oben im ganzen Bezirk Rostock, eine Lehrstelle, die hatte ich. Es war wirklich cool. Aber es hat nicht sollen sein. Ich habe mich dann eben, ich habe 3 Jahre Abitur machen dürfen. Das war ja im Osten eigentlich nicht möglich. Nach der Wende wurden die alle in die Abiturklassen, denen die Lehre sozusagen weggeflutscht war, wurden die alle organisiert. Mhm. Und dann habe ich Wirtschaftsabitur gemacht, 3 Jahre. Und habe diese 3 Jahre genutzt, um auf einem ausgeliehenen Klavier von meinem Musiklehrer mir Klavier beizubringen oder Klavierunterricht zu nehmen und die Aufnahmeprüfung an der Hochschule dann zu schaffen. Sonst wäre das ja nicht gegangen. Und dann hatte ich meinen Lehrer hier in Berlin an der Hans-Eisler-Hochschule hier in der Wilhelmstraße für Plektrum-Gitarre, Jazz-Gitarre und habe das dann 1 Jahr studiert in Rostock als an der Uni und hier eben den praktischen Unterricht. Bin immer hin und her gefahren. Und ja, dann musste ich zum Zivildienst und wollte eigentlich nach Berlin, wollte aus Rostock weg, wollte in diese verrückte Stadt der 90er. Und habe mich dann so mal, ach, ganz sporadisch, an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch beworben, bin da durchgerutscht, wurde genommen und damit war im Prinzip der Beruf besiegt.
Und war es in einem absolut legendären Jahrgang. Nina Hoss, mit der du auch gearbeitet hast natürlich, ja. Wer war noch dabei?
Marc Waschke, Lars Eidinger.
Unglaublich.
Und noch andere ganz, 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 ganz viele tolle Kommilitonen, die man jetzt gar nicht alle schafft.
Aber nochmal, um auf die Musik zurückzukommen. Also du kennst das, du hast das wirklich gelernt. Du weißt, wovon du sprichst. Und wenn ich sage, du weißt, wovon du sprichst, meine ich natürlich nicht zuletzt den Podcast, den du ja mit Axel Ranisch zusammen machst, mit dem wunderbaren Schauspieler und Regisseur. Und dann denke ich immer, er weiß so wahnsinnig viel, das kommt auch rüber. Aber auf der anderen Seite hast du dir die Fähigkeit bewahrt, und das finde ich immer beeindruckend, zu schwärmen. Also ihr beide kommt bei klassischer Musik so ins Schwärmen, singt ja dann auch mal mit, da wird das Mikrofon offen gelassen und dann wird ihm mitgesungen.
Ja.
Das finde ich total schön. Aber wie bewahrst du dir das, wenn man so viel weiß, wenn man so analytisch ist, Noten lesen kann und so, dann trotzdem zu sagen, ich bin auch der Klassik-Nerd. So nennst du dich ja selbst auch.
Ja, wir haben uns da ein Format entwickelt, das eigentlich Leute für klassische Musik begeistern soll, die nicht so regelmäßig einen Umgang damit haben oder eine Begegnung damit haben. Und das war sozusagen unsere Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich drastisch, wir wollen nicht theoretisch, das können andere viel, viel besser. Da ist der Bernhard Schrammeck beispielsweise der viel bessere Fachmann, der uns ja auch beraten hat in dem Bach-Film. Und wir wollen einfach den Leuten die klassischen Werke verständlich machen, unsere Begeisterung zum Ausdruck bringen und sie dazu bewegen, dass sie vielleicht im Nachgang auf Deutschlandfunk Kultur sich auf der Webseite das ganze Werk anschauen, was wir gerade besprochen haben. Unsere Podcasts sind ja nur 5 Minuten lang. Ja. Wir stellen uns gegenseitig die Werke und Komponisten vor und schwärmen halt darüber, genau. Und halten das Handy ans Mikrofon und hören damit und singen damit. Und ja.
Klassik drastisch, so heißt der Podcast. Wenn man ihn sucht, findet man ihn so dadurch. Und Bernhard Schrammeck ist ja zusammen mit Michael Maul auch eben Teil eines ganz tollen Podcasts, nämlich Bach-Kanal. Also früher haben wir alle Kantaten besprochen.
Ja.
Jetzt geht's weiter mit den Instrumentalwerken, höre ich auch unheimlich gern.
Ja.
Und ich habe mit Bernhard Schrammeck auch mal gesprochen, eben über euren Film, weil ich ein bisschen mehr wissen wollte. Und er als Fachberater war ja wirklich fast jeden Tag dabei.
Ja.
Und er sagt, er hatte so eine Vorstellung, die natürlich auch der Vorstellung des Regisseurs und des Autors Christian Schnalke hat geschrieben. Florian Baxmeier, wie gesagt, der Regisseur sehr entsprach, nämlich Bach als Menschen zu zeigen. Nicht das Denkmal, nicht das Genie, sondern ein Mann umgeben von vielen Menschen, immer im Dauerstress, und so spielst du ihn ja auch. Also sehr menschlich.
Das war mir wirklich ein Anliegen, jemanden zu zeigen, der ja, wie ich finde, eine Inselbegabung gehabt haben muss. Also diese Mengen, die der geschrieben hat und dieses hochkomplizierte, tolle musikalische Werk, was der hinterlassen hat. Und das Ganze in einer familiären Situation mit endlos vielen Kindern im Hause, wo auch die Thomaner selber untergebracht waren, zu jeder Tages- und Nachtszeit zu komponieren, wenn einen das anspringt. Also vielleicht auch ein bisschen cholerisch und sich da ein bisschen raumnehmend und schaffend. Ich habe den ja auch so ein bisschen kindlich verstockt. Ja. Versucht zu spielen, auch ein bisschen in seiner Welt und unter diesem Zeitdruck auch und ja, so fand ich irgendwie nachvollziehbar und dann finde ich immer, dass wir in diesem Film eben so diese Familie so zeigen, ja, die ihn dabei unterstützt und diese starke Frau, die ihn dabei unterstützt und wie alle zusammenarbeiten. Ich finde das eine sehr heutige, tolle Interpretation. Also mir hat das sehr gefallen.
Verena Altenberger ist Anna Magdalena Bach. Ja, und sehr, es bleibt sogar in diesem ja auch sehr vielschichtigen Film, passiert ja richtig viel. Wir sind kurz vor Weihnachten. Also Zeit zum Beispiel an die großen Tragödien dieses Lebens zu erinnern. Es gibt eine ganz berührende Szene, darf ich auch schon mal sagen, glaube ich, wo eben Anna Magdalena losgeht. Es ist ja Winter, kurz vor Weihnachten, zum Grab der gestorbenen Kinder und da Blumen hinlegt. Also, ja. Und er schaut so aus dem Fenster, man weiß genau, dass er weiß, was sie gerade fühlt. Ja. Also das sind ja eben auch sehr berührende Augenblicke, die man gut nachvollziehen kann, glaube ich.
Ja, ich finde, das Drehbuch hat also sehr, sehr viele Aspekte, die erzählt werden. Dafür, dass wir, glaube ich, nur 3 Tage vor Weihnachten erzählen, da werden ganz schön viele Themen angerissen. Die 7 Hyazinthen für die Kinder, für die Verstorbenen. Dann die Begegnung zwischen Anna Magdalena und dem Karl Philipp Emanuel, dass die sich sozusagen treffen, dass die sich aussprechen.
Der Stiefsohn,
ein gespaltenes Verhältnis, ja, auch zum Vater hat, auch so eine ganz typische Geschichte. Auch das wird erzählt. Und die Wiederkehr von Friedemann, also das Zusammenkommen dieser ganzen Familie an diesem Weihnachtsfest. Ja, da ist ganz schön viel Holz.
Bach, ein Weihnachtswunder. Wir sind 1734 übrigens, klar, also kurz vor der Aufführung des Weihnachtsoratoriums, was der Film etwas zuspitzt, weil so war es ja nicht ganz. Es wird am Schluss übrigens mal ein Satz gesagt, wo dann der Kenner merkt, aha, richtig, die hören ja nur die einzelnen Kantaten. Man hat das Oratorium nicht vollständig aufgeführt. Das war ein Satz, auf den war Bernhard Schrammeck dann sehr versessen. Er sagte, es muss schon irgendwie mal angedeutet werden,
dass wir uns ein bisschen künstlerische Freiheiten
haben. Ja, was völlig in Ordnung ist natürlich. Aber was zum Beispiel gut funktioniert, finde ich, ist, das kennen wir alle, wie ist es bei dir, diese Anspannung vor Weihnachten. Also egal, was da jetzt gerade passiert und man muss nebenbei noch ein Meisterwerk schaffen, aber Weihnachten kommt ja alles zusammen und alle Emotionen sind doch, und das kennt, glaube ich, jeder auch von zu Hause, so ganz besonders angespannt. Alles wird so potenziert.
Ich finde generell, wenn das Jahr sich dem Ende zubewegt, auf das Ende zubewegt, dass die Anspannung und das und diese, genau diese, wovon du sprichst, dass das so zunimmt, ne? Die Menschen drehen sich so im Kreis und versuchen noch die ganzen Geschenke zu besorgen und Sachen müssen zu Ende gebracht werden, noch in diesem Jahr und so. Die Menschen fangen so an, so durchzudrehen, so habe ich das Gefühl immer. Und ich hatte leider in den letzten Jahren immer so viel zu tun, dass mir diese ganze Vorweihnachtszeit, die mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist, die ganzen Adventssonntage mit Orgelkonzerten und so, leider so ein bisschen durchgerutscht sind. Und dieses Jahr ist es bei mir das erste Mal so, dass ich diese 4 Weihnachts-Adventssonntage tatsächlich für mich habe und werde mit meinen Kindern da wahrscheinlich auch mal das ein oder andere Konzert besuchen können. Das ist mir wirklich wahnsinnig wichtig. Für mich ist Weihnachten der Höhepunkt des Jahres und es ist mir wirklich das allerliebste Fest. Ganz kitschig, ganz, ganz blöd, aber ich liebe das.
Kann ich gut verstehen, noch dazu, wenn man wie du auch Kinder hast, ganz viele sogar. Also du hast ja
nicht 6 so viele Kinder, wie Bach, aber
ja, ein paar aber sind zusammen. Insgesamt in unterschiedlichen Konstellationen, aber eben ganz viele Kinder. Und das ist eben auch ein Familienfilm, das hast du schon gesagt, wo man merkt, diese Familie hält zusammen. Bei allen Konflikten, die da auch angesprochen werden, also auch die Rivalität der Brüder, ist ja auch so ein klassisches Thema, wenn es um Bach geht, nicht?
Ja.
Natürlich auch diesen riesen Arbeitsaufwand, den er bewältigen muss. Und trotzdem ist es so schön erzählt im Film, wie die alle so zusammenarbeiten und Noten kopieren und überlegen, wie kann das Weihnachtsoratorium schön werden. Also es ist wirklich schon auch ein Familienfilm.
Ja, absolut. Es ist absolut ein Familienfilm. Es ist ein absoluter Weihnachtsfilm und ich finde, es ist irgendwie für jeden was dabei und jemand, der das Weihnachtsoratorium jetzt nicht so das gleich parat auf dem Schirm hat, der wird daran geführt und lernt es vielleicht auch schätzen und lieben und legt sich dann die Schallplatte danach auf.
Unbedingt. Also übrigens, was auch ein schönes Element ist, das gibt es in keinem anderen Bach-Film in der Form und ich kenne, glaube ich, jetzt alle wichtigen Bach-Filme, also dass der Gottfried, der ein kleiner Junge war mit einer geistigen Einschränkung, das weiß man ja auch aus der Geschichte, Geschichte, dass der hier plötzlich eine ganz eigene Persönlichkeit bekommt. Gespielt von German von Beug. Also plötzlich ist das eine richtige Charakterrolle.
Ja, selbst der kommt noch dazu. Jetzt, wo du sagst, gib mir auch Stück für Stück das auf. Na klar, also diese Sache zwischen Friedemann und Karl Philipp. Manuel wird erzählt, dann kommt ja halt noch dieser Gottfried, ist ja sehr, sehr zentral.
Ja.
Gerade auch in der Aufführung des Weihnachtsoratoriums, wenn er in der Kirche dann anfängt zu tanzen.
Ja.
Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber dann haut er ja auch noch ab. Stimmt, Pferde, Kutsche fahren musste ich auch noch lernen. Ich musste mit der Kutsche nachfahren. Ja, also doch sehr, sehr viel, ja.
Also eine richtige schöne Aufgabe für dich, für jemanden, der Musik so sehr liebt und der auch Bach sehr liebt. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen.
Wirklich,
und da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig. Ich habe am Anfang einfach mal gesagt, der größte Komponist aller Zeiten, bleibe ich auch dabei.
Ja.
Gibt noch andere tolle Leute, aber Bach berührt einen so unmittelbar und geht so direkt ins Herz. Kann man übrigens auch nicht erklären, dieses Rätsel.
Es ist ganz seltsam, weil es ist natürlich alles sehr wahnsinnig gut strukturiert, aber auf der anderen Seite kannst du mit Bachscher Musik wie das Trio Lussier das ja 50 Jahre lang gemacht hat, das ganz wirklich gut verjatzen. Du tust dem Bach damit nicht weh. Und er war ein Melodienschreiber. Ja. Er hat da eine tolle Struktur geschaffen. Und jedes Mal ist man emotional berührt. Für mich ist es immer, egal wo ich bin und ich höre Bach, dann bin ich zu Hause.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Aber genauso ist es. Es sind noch andere tolle Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Zum Beispiel Thorsten Merten als der Adrian Stieglitz. Das war also der absolute Gegenspieler. Also der hat ihm das Leben schwer gemacht. Das spielt Thorsten auch ganz wunderbar. Christina Große. Ich könnte noch viele, viele andere nennen. Man erlebt
Markus Dominik Singer als Friedemann. Wirklich
ganz
gigantisch.
Ganz wichtige Rolle, finde ich auch absolut richtig. Aber was man natürlich auch merkt, und das finde ich auch interessant, nochmal zu zeigen, dass du hast es am Anfang schon mal ein bisschen gesagt, das war ihm auch ein Dickkopf. Und der war nicht unbedingt kompromissbereit. Und oft verteufelt man dann so den Rat der Stadt Leipzig, also seine Obrigkeit. Wenn man sich's mal genau ansieht, arbeitsrechtlich hatten die hin und wieder auch mal recht.
Ja.
Also man muss schon sagen, so wie du ihn auch spielst, der geht schon mit dem Kopf durch die Wand.
Ja, absolut. Na gut, in unserem Fall ist es jetzt wirklich so, dass er seine Musik verteidigt. Ja. Also da hat er alles Recht dazu. Sie wollen ihm sozusagen das Recht absprechen und er geht also zum Stieglitz und spricht über Gott und über Glauben und über Musik und da kann ich ihn wunderbar nachvollziehen. Aber es gab bestimmt auch Diskussionen, in denen der Senat Recht hatte. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Wie ist es denn bei dir selber? Du machst ihm wahnsinnig viel und ich kann mir auch vorstellen, du brauchst dann auch eine präzise Arbeit. Also wenn man jetzt an Z kommt, bist du wahrscheinlich, anders geht das ja gar nicht, was du alles machst, dann eben auch gut vorbereitet und dann muss das auch flutschen, dann läuft das auch und kannst du dann noch ungeduldig sein oder vielleicht auch kompromisslos?
Das ist also ganz unterschiedlich, also von Projekt zu Projekt. Unser Theaterabend Verrückt nach Trost, den wir hin und wieder mal in der einen oder anderen Stadt spielen, der ist natürlich mit ganz feiner Nadel genäht und das ist alles sehr, sehr präzise. Da hat man auch mal eine präzise Vorstellung und mal eine weniger präzise. Das merkt das Publikum natürlich nicht. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt im November Vorstellung hier in Berlin und da kam der Regisseur hinterher zu mir und sagte, das war gestern eine Vorstellung, die war wahnsinnig präzise. Und dann das ist schon Lob. Auf der anderen Seite mache ich sowas wie mit dem Jan-Georg Schütte, so eine Impro-Serie, wo natürlich alles spontan sein muss. Und du hast nur eine Rollenbiografie, an der du dich entlanghangeln musst und du denkst, hoffentlich geht dieser Tag irgendwann vorbei. Hoffentlich fällt mir genug ein bis zum Abend, diese 6 Stunden, die wir da wirklich am Stück dann drehen. Und da muss es dann also alles sehr, sehr spontan sein.
Das sind Filme wie Wellness für Paare zum Beispiel.
Beispielsweise, also, die Hochzeit.
Mit vielen, vielen Kameras gedreht wird auch und ihr eigentlich auch nie genau wisst, sind wir jetzt gerade im Bild oder nicht.
50 Kameras. Auf jeden Schauspieler die permanent 3 Kameras.
Ja. Man muss ständig spielen, spielen, spielen. Aber das liegt dir ja auch und darüber reden wir auch gleich weiter. David Striso, David, ich weiß nicht, wir sollten es gleich mit einem Satz nochmal sagen, weil es immer wieder kommt, weil die Geschichte hast du schon tausende Male erzählt. Du bist auf Rügen geboren, Rostock aufgewachsen. Dieses David mit dem E bringt ja immerhin, dass man sofort das richtig ausspricht. Deine Mutter hat vielleicht damals einen Fehler gemacht, aber so falsch war es auch wieder nicht, weil sonst würde man vielleicht David sagen. Sie wollte schon, dass man David sagt.
Ja, ich bin tatsächlich, und da sind wir jetzt wieder bei Weihnachten, ich bin sehr atheistisch groß geworden. Und was meine Eltern, glaube ich, wollten, war, dass mich niemand David, im Vergleich zur Bibel, niemand David nennt. Dann haben sie ganz einfach, im Osten war das möglich, aus dem A und E gemacht. Ich habe das dann nach der Wende so ein bisschen recherchiert. Es gibt in Russland tatsächlich einige mit Davids mit E. Mhm. Aber das ist die Story dahinter. Das ist wirklich ganz profan.
Aber das musst du immer wieder erzählen, dein Leben lang wahrscheinlich.
Ja, ne? Weil jeder fragt, wie ist denn das eigentlich? Warum ist denn das eigentlich? Ja, ich habe mich dran gewöhnt.
Aber es war kein musischer Haushalt in dem Sinne, weil du ja sofort zur Musik gegangen bist.
Oder doch, es war tatsächlich, ich bin mit Klassik sozusagen groß geworden. Meine Mutter war sehr sangesaffin, wurde tatsächlich als junges Talent von Heinz Quermann entdeckt beim Wäscheaufhängen auf Rügen. und ist dann in diese Talente-Show gekommen.
Wirklich?
Talente, Talent, oder wie hieß das damals? In den 60ern. Und ist dann im Fernsehen mit aufgetreten, mit ihrer Stimme. Ja, und hat das dann später so ein bisschen hobbymäßig noch in der Singakademie in Rostock weitergemacht.
Und woher kommt diese unglaubliche Spielwut, sage ich ja immer, man sollte vielleicht lieber sagen Spiellust, sodass du einfach spielst und zwar am Tag sogar manchmal mehrere Sachen. Also wird Theater gespielt und dann geht es noch ab zum Nachtdreh. Wenn jemand so viel macht, ich sag mal, oberflächlich betrachtet, könnte man jetzt so sagen, er läuft vor irgendwas weg. Also einmal zu spielen.
Na, ich habe das große Glück, dass ich also mit Leuten immer meine Projekte umsetzen konnte, die wirklich großartig waren, die mir viel gegeben haben. Ich habe angefangen mit Jürgen Gosch, als ich also die Hochschule verlassen hatte, habe ich Jürgen Gosch kennengelernt und wir haben tolle Inszenierungen in Düsseldorf gemacht, später in Hamburg. Dann waren das dieser sagenumwobene Macbeth-Abend, wo ich die Lady Macbeth gespielt habe. Bis Bogota haben wir Theater gespielt. Also es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Dann ist Gosch leider gestorben und ich habe mit Thorsten Lensing eben meine Zusammenarbeit begonnen und wir haben tolle Tschechow-Stücke gemacht. Jetzt haben wir eben auch unser erstes eigenes geschriebenes Stück. Man war mal beim Theatertreffen und das waren immer so Konstellationen, die einfach ganz, ganz viel befruchtet haben. Davor kann man gar nicht weglaufen, da muss man einfach hingehen und das mitnehmen. Man wäre schön blöd, wenn man das sich entgehen ließe. Und nun ist seit einigen Jahren noch die Zusammenarbeit mit Karin Bayer am Hamburger Schauspielhaus dazugekommen. Und wo ich momentan gerade den Ödipus spiele in der neuen Übersetzung von Roland Schimmelpfennig. In diesem großen antiken Projekt und das macht eben auch mega Spaß.
Es macht dir mega Spaß und das ist auch die Energiequelle offensichtlich, dass du sagst, also es macht mir immer noch Freude, ich muss mich da nicht hinschleppen oder so.
Ja, absolut. Also manchmal, wenn der Tag sehr anstrengend war und die Kinder eine unruhige Nacht hatten, dann bin ich am Abend um 20 Uhr, wenn ich auf die Bühne muss, auch so ein bisschen stelle ich mir die Frage, warum? Warum gehe ich da
auch,
in dieses
ja, okay.
Haus? Die anderen setzen sich schön davor die Bühne, gucken mich an und ich muss hinten durch den Bühneneingang und dann 2 Stunden durchkloppen. Nee, aber meistens gibt das richtig viel Energie zurück.
Ich habe ja da auch gesessen, vor kurzem eben bei dem Stück Thorsten Lensing und da merkt man eben auch, dass du ja alles irgendwie bist. Also das ist auch ein Stück, da geht es um wirklich tiefe seelische Verletzungen eines Geschwisterpaares und du bist aber da manchmal auch beim Klamauk, da bist du ein Clown und dann fällst du auch zurück in so eine kindliche Rolle, dann gibt es wieder ganz tragische Momente, also auch ich denke, so eine Berg- und Talfahrt, das ist genau das, was dir so liegt, also nicht so einen Ton durchzuziehen.
Ja, absolut, also diese Abwechslung und diese Höhen und natürlich auch den Abend zu surfen auf der Energie des Publikums, was ja bei Theater eben dieser unglaubliche Vorteil ist, den ja nur Theater kann, dass man diesen Moment halt hat und dass man merkt, wenn das Publikum dran ist und dass man damit umgehen kann. Das ist schon das, was viel, viel zurückgibt.
Was du im Film ja so nicht hast, also stellst du dir irgendwie dann das Publikum vor, weil ich habe das auch gemerkt im Theater, dass du ganz offensichtlich das brauchst, was da aus dem Publikum kommt, wird ja viel gelacht.
Ja.
Das ist ja bei allem Tragischen, was verhandelt wird,
ja,
auch durchaus eine Komödie. Also das brauchst du schon, aber das hast du beim Film ja nicht.
Das habe ich beim Film nicht, nein. Beim Film, jetzt gerade wieder zurückzukommen auf Bach, da tauchst du eben auch ein, gerade bei historischen Stoffen, tauchst du ein in diese Zeit. Wir haben eben mit Bernhard Schrammeck eben wirklich jede Note, die da auf dem Schreibtisch liegt oder die an der Wand zum Trocknen aufgehängt wird, ist original. Es sind genau diese Abfolgen dieser Kantaten und so. Da tauchst du ab in eine Perfektion und in eine Sensibilität mit diesem Stoff umzugehen, das macht sehr, sehr viel Freude. Und dann in diesen toll ausgestatteten Sets und diese Wohnung Bach und eben auch diese Ausstattung, die Klamotten, alles, was dazugehört, das riecht natürlich nach 18. Jahrhundert. Das ist ein Geschenk, da einzutauchen.
Man fühlt sich sofort anders. Wie hast du dich gefühlt? Also gerade die Perücke finde ich aber so problematisch. Die Sachen selber, du hast so oft schwarz an mit weißem Tuch sieht super aus, aber so eine Perücke dann zu tragen, merkwürdig eingezwängt?
Ja, also generell war es ja so, dass wir in Merseburg angefangen haben, die ganzen Außenszenen zu drehen, mit Schneekanone, Windmaschine, also wirklich das ganze große Besteck. Da kommt man sozusagen erstmal so in Stimmung. Ja? Dann ist diese Perücke, von der du sprichst, ist eigentlich wie so ein Utensil, was man sich im Vorbeigehen vom Perückenkopf runternimmt und sich wie ein Hut aufsetzt. Das war auch so, das ist so aus Eselshaaren oder so, also so ein richtig, fühlt sich fast an wie Plastik, ist aber so ein borstiges Zeug, ja, das haben die sozusagen wie eine Mütze getragen. Das hat auch die Maskenbildnerin extra an der Seite zerzaust, dass das nicht also alles perfekt aussieht. Ich hatte ja in den wenigsten Szenen hatte ich ja diese Perücke zu tragen. Aber wenn, dann war es eben die Perücke und der Dreispitz noch oben drauf. Musste man halt aufpassen, dass einem das nicht vom Kopf weht.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Umgang mit solchen Utensilien, mit Gegenständen, in dem Falle eben auch eine Verkleidung, für dich sehr hilfreich ist und dass du das sehr gern machst. Weil komischerweise kann ich mich bei dir genau an den ersten Eindruck erinnern. Du hattest zwar schon einiges gemacht an Filmen und auch wichtige Filme, Amerika zum Beispiel, aber dann kam eben dieser Knaller Lichter, der in Frankfurt-Oder spielt. Ein wunderbarer Film über die Menschen dort, die Verwerfungen, die Ängste, die Träume. Und da spielst du so ein Kleinstunternehmer, Matratzenhändler war, der ist nie vergessen. Und wie du mit dieser Brille, ich habe dich auch erstmal gar nicht wiedererkannt und dachte mir, es ist eine ganz andere Person. Und das war so ein großer Eindruck, den habe ich ihm nie vergessen. Das war so das Eintrittstor sozusagen in dein Schaffen. Da ist diese Brille zum Beispiel ja auch ganz wichtig. Diese dicke Brille, durch die du selber wahrscheinlich kaum mal sehen konntest.
Diese dicke Brille ist wirklich epochal, weil die hatte wirklich Dioptrien plus 7 und ich hatte Kontaktlinsen mit minus 7 dagegen. Aber das war trotzdem so, wenn ich die Brille absetzte und die Kontaktlinsen rausnahm, dann spielte das Gehirn erstmal verrückt. Ich habe mich tatsächlich in einem Nachtdreh auch übergeben müssen, weil da kam der Kopf nicht hinterher. Mhm. Das war echt finster. Aber nichts ist natürlich so hilfreich wie so eine, ich sag, Mitropa-Aschenbecher-Brille, wo du diese Ringe siehst vom Schleifen. Das hat ganz viel erzählt. Der Mann war wahnsinnig hilflos und das hat diese Brille einfach, die hat so eine Biografie erzählt. Ja. Sowas ist natürlich ein absolutes Geschenk.
Ein Film von Hans-Christian Schmid, ja, der wirklich, ich glaube auch für deine eigene Laufbahn total wichtig war, weil dich da viele Leute zum ersten Mal ganz bewusst wahrgenommen haben und auch gefragt haben, er lief auf der Berlinale.
Ja.
Und man, ja, wer ist denn das, wer ist denn das, wer ist dieser Matratzenhändler da? Und das ist ja nicht nur eine Äußerlichkeit, sondern es sagt ihm was, und da sind wir an dem wichtigen Punkt, über die Figur. Ja. Es ist ein armes Würstchen, der versucht sich irgendwie durchzuwursteln, sieht im wahrsten Sinne des Wortes nicht durch.
Ja.
Also es ist kein Selbstzweck, kann man sagen, sowas, das hat eine Bedeutung.
Das hat eine Bedeutung, das erzählt eine Biografie, das erzählt eine Figur. Da sieht man die Schwierigkeiten, die der schon als 10-Jähriger auf dem Schulhof hatte. Du siehst einfach wirklich hinter die Fassade. Es gab damals einen Freund meines Bruders, der wirklich auch so eine dicke Brille trug. Und immer wenn der uns besuchen kam und mit uns Kaffee getrunken hat, dann habe ich den immer angeguckt, weil der sich immer mit den Händen auf die Gläser fasste. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Du musst doch da durchgucken. Das ist ja alles verschmiert. Wie willst du denn noch was erkennen? Und das konnte ich nutzen und habe es auch dem Matratzenhändler sozusagen angeboten, dass er das macht. Und das gibt so diesen Umgang mit diesem Requisit, dem noch eine ganz spezielle Tiefe.
Kann man sicherlich nicht bei jeder Figur erwarten, dass sowas passiert. Es gibt auch so Ermittlerrollen, die haben so eine gewisse Routine dann ganz klar. Die sind auch fest umrissen. Aber wenn es möglich ist, sind das wahrscheinlich dann die Sternstunden auch für einen Schauspieler.
Absolut, na klar. Und bei Bach ist es natürlich so, ich war es natürlich nicht selber, der die Orgel spielt und so, aber diese Sachen, die sind natürlich dann auch, die kommen dazu, die machen die Figur reich. Es wird eben gezeigt, wie er komponiert. Und weil du jetzt von Routine sprichst, da gibt es eben keine Routine, sondern das ist alles so aus dem Moment und so emotional. Und das hat großen Spaß gemacht.
Und wenn du dirigierst, man schaut dir ins Gesicht, kann man ja sonst beim Dirigenten nicht mehr sitzen dahinter, dann sieht man bei dir, weil es endlich nun soweit ist, so eine glückliche Strahlung. Also du bist absolut bei dir selbst und dann ist auch wirklich alles andere egal. Und ich glaube, so war Bach auch. Alles Schreckliche, was er auch erlebt hat und diese ganzen Bedrängnisse, die Todesfälle. Wenn er auf der Empore stand, wenn er dirigiert hat, war das alles weg und so spielst du das
auch. Das denke ich, das hoffe ich, dass das so war und das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Wie anders soll man sonst diese Musik empfinden, wenn man sie dann zum Klingen bringt?
Kurz vor Weihnachten reden wir über Bach, ein Weihnachtswunder, über den großen Bach-Film in der ARD und den Bach spielt kein geringerer als David Striese. Und lieber David, man hofft ja übrigens auch durchaus mit diesem Film, auch die Produzenten hoffen das und die Redakteure, das könnte so ein Klassiker werden, also wieder keine Lord, der immer Weihnachten läuft oder die drei Haselnüsse oder so, dass der Film, der ist so zeitlos, nicht? Das könnte wirklich funktionieren, dass der eben Jahr
absolut
für Jahr läuft.
Unser Luther-Film läuft ja auch immer am Reformationstag, also regelmäßig, ich glaube dieses Jahr war es nicht so, aber sonst, es ist schon wieder der 31. Oktober, der Luther-Film läuft, ja, das könnte ja beim Bach-Film eventuell auch sein, also auf irgendeinem Kanal, dass der immer wieder mal versendet wird.
Der Luther-Film ist von Julia von Heinz, Caroline Schuch, auch eine MDR-Produktion übrigens. Und ich habe dir das schon mal gesagt, ich denke, das war dir vorher gar nicht so bewusst. Filmhistorisch hochinteressant. Du bist der einzige Schauspieler, zusammen eigentlich mit Ulrich Thein, der beides gespielt hat. Ulrich Thein hat Luther gespielt, danach den Bach, die große Serie gemacht. Du hast auch beide gespielt, die ja irgendwie natürlich auch was miteinander zu tun haben. Bach war ja wirklich Lutheraner, also in der Wolle gefärbt.
Ja.
Was für ein schöner Zufall.
Ja, absolut.
Hast du ein bisschen gezögert, weil ich weiß, bei Ulrich Thein war es so, als er gefragt wurde nach dem Luther, was auch ein sehr aufwendiges Werk war, auch eine Serie, er soll Bach spielen, hat er erstmal gesagt, oh, der ist nicht schon wieder so eine historische Figur und noch dazu so einen bedeutenden Menschen. Also er hat lange überlegt, war auch Musiker wie du, hat auch Musik studiert.
Ja.
Also er hat es dann gemacht, zum Glück. Hast du dir die Serie mal angeschaut?
Nein, habe ich noch nicht. Aber ich habe auch nicht gezögert. Ich sag dir ganz ehrlich, es hat mich so überrumpelt, dieses Angebot. Und aufgeregt. Ich habe mich so gefreut, auch über die Möglichkeit. Immer wenn mich so Journalisten fragten und so, ja, was würden Sie sich denn jetzt noch wünschen? Was wäre denn noch in Ihrer Karriere etwas, was Sie unbedingt spielen wollen würden und so? Da habe ich mir gesagt, ja, als Charakter so ein Dirigenten wäre cool. Also das wäre wirklich jemand, der am Pult steht und der so. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, eben durch den Bach-Film das zu tun. Ich habe sofort ja gesagt. Also ich musste das unbedingt machen.
Auch das ist übrigens eine künstlerische Freiheit. Ich habe Andreas Reitze gefragt, den Thomas Kantor, der auch da war.
Ja.
Also er hat ja auch ein bisschen geholfen, noch ein paar Tipps gegeben. Ja. Weil so stand Bach wahrscheinlich nie vor den Thomanern, auch nicht vom Orchester. Es gibt Beschreibungen, entweder er rannte wild rum und trieb die Leute an oder saß am Cembalo wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Da ist dirigiert, aber ist ja egal.
Aber es ist tatsächlich, wie ich dirigiere, ist tatsächlich das Barock-Dirigieren. Mhm. Ich habe Unterricht bekommen bei einem ganz tollen spanischen Studenten in Weimar, der mir das Barockdirigieren erklärt und gezeigt hat. Es geht wirklich darum, das Metrum vorzugeben, dass jeder im Orchester und im Chor sehen kann, wie ist die Geschwindigkeit, wo ist die Eins, und so steht man da ein bisschen wie so ein Metronom und macht den Dreivierteltakt. Aber es war natürlich auch spannend, mal sowas zu erfahren.
Natürlich, ganz großartig. Es gibt andere, wie ich finde, sehr herausfordernde Rollen, die du gespielt hast, und du suchst da, glaube ich, solche Herausforderungen auch. Also ich nehme so einen Film wie Transpapa, wo es um eine Transfrau geht, eine sehr berührende, übrigens wahre Geschichte, die sich etwa so zugetragen hat. Die Regisseurin erzählt hier eben auch von ihrem eigenen Vater. Wenn du denn solche Aufgaben hast, das ist ja auch sehr delikat und sehr, sehr schwierig, dass man keine Karikatur schafft, dass man die Menschen ganz ernst nimmt mit seinem Schicksal. Das sind dann schon Sachen, denke ich mir, wo du auch eine Weile drüber nachdenkst, wie gehe ich so eine Figur an?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja sowieso beim Spielen, man sagt immer, was ist eigentlich das Spielen? Ich habe auch in der Hochschule immer gedacht, muss ich mich jetzt verändern? Muss ich mir eine andere Jacke anziehen? Muss ich irgendwie nur die Stimme verändern? Nein, natürlich nicht. Spielen ist anders denken. Also es ist einfach so, dass man, bevor man eine Rolle umsetzt, dass man lange Spaziergänge macht, dass man nachdenkt, dass man Zeit mit der Rolle verbringt. Mhm. Da ist es eigentlich die wirkliche Arbeit, das Produzieren nachher, wenn das Set läuft und wenn der Ton läuft und die Kamera und so, da muss es dann klappen. Da müssen dann die Dinge rausgehauen werden. Aber sich wirklich vorzubereiten heißt, nachzudenken, Fantasie zu entwickeln und Zeit mit der Rolle zu verbringen.
Man hat dann eben auch eine große Verantwortung für die Rolle. Gerade eben. In so einem Fall, finde ich.
Ne? Und gerade im Film, ne? Mhm. Beim Theater kannst du es ja noch von Abend zu Abend so ein bisschen variieren. Mhm. Wenn es dir mal verrutscht, ist nicht so schlimm. Mhm. Aber im Film ist es eben dann gebannt und da ist nichts mehr zu verändern.
Und wie ist es bei Figuren, also wo man vielleicht auch innerlich einen Widerstand hat? Ich nehme mal einen Film, den sicherlich viele Menschen auch gesehen haben und der sehr eindrucksvoll war, Das Weiße Kaninchen.
Oh, ja.
Also wo man auf einer Täterseite steht.
Ja, das Weiße Kaninchen hat ja in seiner Struktur das Spezielle, dass es am Ende eben keine Lösung gibt, dass nicht die Polizei kommt und sagt, jetzt nehmen wir alle fest und damit ist das Problem aus der Welt, sondern das bleibt alles so in der Schwebe und es geht da um Übergriffigkeit auf Minderjährige übers Internet und so. Ja, es gab so keine richtige Lösung und als ich den Film dann wirklich sah, war ich wirklich ein bisschen geplättet. Ich fand's wahnsinnig toll. Der Florian Schwarz hat da was ganz Tolles geschafft. Aber ich fand's wahnsinnig bedrückend auch. Ich weiß noch, ich war in Erfurt im Hotel und ich hatte schon so eine DVD, um mir das schon mal im Vorfeld anzuschauen. Ich war hinterher mir war so ein bisschen schlecht.
Ist auch verständlich noch dazu, wenn man Familienvater ist. Also man selber natürlich auch einen Schutz entwickelt seinen Kindern gegenüber, ist ja klar.
Das ist ein guter Aufhänger, Knut. Es ist nämlich so. Es gibt auch Momente, wo ich Rollen ablehne, wenn sie mir dann wirklich zu nah sind. Also es gab so Zeiten, wo ich mal ein Angebot bekam, den Vater eines sterbenden Mädchens zu spielen. Ja, das konnte ich nicht. Ich konnte nicht. Ich war gerade Vater geworden. Ich konnte diese Rolle leider nicht spielen. Mhm. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich bin raus, kann ich nicht machen, kann ich nicht. Und das ist dann auch völlig legitim. Also das ist mir dann auch, da weiß ich, gehe ich zu lange schwanger mit diesem Charakter und wenn die Dreharbeiten vorbei sind, geht es mir immer noch wahrscheinlich nicht gut und das kann ich meiner Familie nicht antun, das kann ich mir auch nicht antun. Mhm. Da sage ich dann tatsächlich manchmal, tut mir leid, nein, geht nicht.
Da musst du denn auf deine seelische Gesundheit achten.
Muss man, ja.
Im gewissen Sinne nicht. Ja. Was sind denn jetzt so die nächsten großen Dinge? Ich könnte mir vorstellen, du kannst sofort aus dem Hut 10 Projekte ziehen, die du machst.
Ja, ich habe dieses Jahr wirklich nach dem Bach-Film noch die Möglichkeit gehabt, wieder mit dem Schütte eine Impro-Serie zu machen. Unsere kleine Familiengeschichte, die ja mit dem Begräbnis des Patriarchen begonnen hat, die dann über das Weihnachtsfest letztes Jahr, das war das Fest der Liebe, weiterhin geführt wurde. Und jetzt haben wir eben die Hochzeit gedreht. Meine Tochter heiratet. Wieder eine Impro-Geschichte, wieder, glaube ich, 6 Teile. Das wird kommen. Dann habe ich für Netflix einen Film gerade abgedreht in Tirol, was großen, großen Spaß gemacht hat. 2 Monate wirklich. Da geht es um Hunde und ich habe ganz tolle Kollegen kennengelernt. Wirklich, das hat großen, großen Spaß gemacht. Dann werde ich jetzt für Babylon Berlin drehen. Mhm. Und parallel bereite ich in Wien eine Serie vor, in der ich, was auch im, was 1945 spielt, also auch eine historische Serie, in der ich eine kleine Rolle habe. Und das macht sehr, sehr viel Freude.
Also das heißt, du lebst ja auch in Wien, ist ein Heimspiel dann.
Musst Na, du nicht ich so bin sehr weg? Viel. Ich halte mich da sehr, sehr viel auf, aber ich wohne natürlich bei Berlin.
Bei Berlin, so, ja. Aber in Wien bist du ganz oft.
Sehr oft, ja.
Warum?
Da ist Familie, da sind die Kinder in der Schule und so und das bin ansonsten natürlich auch die ganze Zeit unterwegs und
eben
mal da und mal da. Ja.
Machst du auch noch Lesungen?
Also ich liebe diese Stadt, das muss ich sagen. Nicht. Ich bin ein großer Fan von dieser Stadt.
Wer nicht. Also du machst auch Lesungen, Soloprogramme, bist wirklich ständig unterwegs irgendwie. Aber ja. Wien ist dann vielleicht so ein ruhiger Hafen mit deiner Frau, die ja auf eine Zeit lang, habe ich das richtig in Erinnerung, deine Managerin war?
Ja, die Ines, die macht auch heute noch die ein oder anderen Verträge für Hörbücher oder Lesungen. Wir haben allerdings mal eine ganze Zeit auch die ganze Filmgeschichten miteinander abgehandelt, aber irgendwann redet man wirklich als Paar nur noch von der Arbeit. Das ist mir dann so ein bisschen aufgestoßen. Ich habe gedacht, wir sind ein Liebespaar und keine Arbeitsbeziehung und lass uns das mal wieder outsourcen.
Das ist nochmal ein wunderbarer Hinweis auf Weihnachten. Wir sind ein Liebespaar und werden gemeinsam eben mit den Kindern Weihnachten verbringen, sehr bald schon. Trotzdem nochmal die Frage, gibt es da bestimmte Rituale?
Ja.
Gibt es da bestimmte, ja?
Wirklich ganz klassisch. Es wird ganz opulent gekocht, werden so viel wie möglich Familienmitglieder eingeladen. Da kommt auch noch der Urgroßvater, der ist jetzt 92, da kommt die Tante und die Mama und die Kinder sind alle da. Und dann wird auch musiziert, dann wird auch gesungen und dann werden die Geschenke verteilt. Und der erste und zweite Weihnachtsfeiertag wird dafür verwendet, die Reste zu essen und spazieren zu gehen natürlich, den Körper wieder so ein bisschen anzukurbeln.
Ja. David, dann bleibt mir nur dir zum einen natürlich von ganzem Herzen zu wünschen, dass diese Spiellust, diese Energie, diese Wut auch, dass die bleibt, dass du noch viele, viele, viele schöne Rollen spielen kannst. Wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest.
Ich dir auch.
Das ja gerade, Dankeschön, gerade so schön beschrieben wurde. Und natürlich freuen wir uns alle auf Bach, ein Weihnachtswunder zum ersten Mal zu sehen, im ersten am 18. Dezember. Dann natürlich auch sofort in der Mediathek, ein ganzes Jahr lang vermutlich und dann vielleicht im nächsten Jahr wieder im Fernsehen, wenn es der Dauerbrenner wird, den sich alle hoffen. Ganz herzlichen Dank, David Striese war bei uns.
Ich danke dir,
Knut. Frohe Weihnachten.
Dir auch.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.